Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, heute wieder am Freitag aufgenommen. Das wird jetzt so mehr und mehr der Termin, an dem wir es definitiv aufnehmen werden. Unser fester Aufnahmetermin nach den Donnerstagsspielen und vor dem Wochenende. Ich wollte heute wieder mit dem Spielen beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof. Ich bin natürlich nicht allein, sondern habe mir dazu einen Experten eingeladen. Das ist Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, ich habe gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit den Spielen vom Donnerstag beschäftigen, den aktuellen Themen, so einen Ausblick noch immer wagen auf das Wochenende. Lass uns mit dem kuriosesten Spiel von gestern so ein bisschen anfangen. Stuttgart gegen den TBV Lemgo. Abstiegsduell war es vortituliert worden. Beide Mannschaften bisher noch nicht so erfolgreich gewesen. Und beide Mannschaften mussten erstmal vor Beginn der zweiten Halbzeit erstmal warten.
Ja, richtig. Nämlich eigentlich quasi mit der Schlusssirene der ersten Halbzeit gab es dort einen Feueralarm in der Halle. Und dementsprechend mussten dann nicht nur alle Spieler, Betreuer und so weiter, sondern natürlich auch alle Zuschauer irgendwie raus. Es entpuppte sich, dass dort wohl ein technischer Defekt war. Also zum Glück nichts in der Halle selber passiert ist. Aber ja, dementsprechend lange musste man ausharren. Nach 25 Minuten Pause ging es dann verzögert weiter. Und das hatte dann ja auch wirklich einen gehörigen Effekt auf die zweite Halbzeit.
Ja, genau, denn während Stuttgart die erste Halbzeit wirklich gut gespielt hat, hatte dann einen starken Lauf, dann das 5-Tore-Lauf mit zum 15-11 zur Halbzeit ging es dann, kam sie aus der Halbzeitpause nicht mehr ganz so stark, war ein bisschen vielleicht dann zu kalt, weil diese lange Pause ja mit dabei gewesen ist, soll wohl auch dann nur falscher Alarm gewesen sein und so, und es hat natürlich etwas gebraucht, das muss man einfach ganz, ganz klar zugeben, und deswegen gab es am Ende 26-26, das auch noch mit Glück hinten raus, weil man auch dann eigentlich sogar noch zurücklag. Stuttgart, man hat es gemerkt, es ist noch viel rauf und runter.
Ja, definitiv. Das Spiel hat auch wieder gezeigt, wie wichtig Johannes Bitter für sie ist. Mit 13 Paraden, 33%, auf jeden Fall ja ein Faktor dafür, dass es am Ende noch ein Punkt geworden ist. Für beide Mannschaften muss man sagen, wäre ein Sieg wirklich immens wichtig gewesen. Jetzt haben beide Teams 4 Punkte. Stuttgart aufgrund dadurch, dass sie erst 8 Spiele haben, 12 Minuspunkten und Lemgo mit 14 Minuspunkten nach 9 Spielen. Also ja, für beide sieht es weiterhin nicht wirklich rosig aus. Und ja, beide hängen weiterhin auf Platz 15, die Stuttgarter, und auf 16 Lemgo.
Genau, so sieht's aus, denn die Lemgoer haben sich auch sehr schwer getan, gerade in der ersten Halbzeit. Ich erinnere mich an die Auszeit da von Florian Kammer, wo er gesagt hat, Leute, konzentriert euch wieder, spielt das vernünftigen Handball. Da war er wirklich sehr, sehr aufgeregt, meinte auch einfach, dass, wenn ich mich nicht erinnere, dies ja zu sehr eigen gewesen ist, nicht mehr im Team gespielt wurde. Das so hat er dann abgelegt. Johannes Jonathan Karlsburger hat ein starkes Spiel gehabt mit 9 von 14. Aber überraschend schwach. Die Quote von Bjarkimir Ellison hatte letzte Woche noch 13 von 13. Diesmal nur 4 von 9, das ist für einen Außenspieler auch natürlich keine gute Quote. Natürlich wollen wir jetzt nicht kritisieren, weil er mit der beste Lemgoer gewesen ist in den letzten Wochen, aber wenn er ein Ding mehr reinmacht, seine Quote mehr an Tag legt, dann gewinnt der Mutterspiel.
Ja, definitiv. Ein 7 Meter verworfen, das ist natürlich dann auch bitter. Aber ich denke mal, ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, er war in den letzten Wochen extrem konstant und einer der Besten im Team. Von daher will ich da jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten. Hat man mal so ein Spiel, wo es nicht ganz so gut läuft, aber ja, wenn er dann immer noch trotzdem 4 Tore wirft, ist es jetzt ja auch nicht ganz so schlimm. Wenn man sich dann zum Beispiel Danny Bayerns anguckt mit einer Quote von 1 von 6, das ist dann schon besorgniserregender, der sich dann ja auch irgendwie noch verletzt hat. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das schwerwiegender ist, aber ich habe bisher noch nicht gelesen, dass es so schwerwiegend ist, dass er vielleicht länger ausfällt. Das wäre natürlich auch sehr, sehr bitter für Lemgo, die ja sowieso eigentlich seit Beginn oder schon vor Beginn der Saison wirklich verletzungsgeplagt sind.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Da sind viele Verletzungen. Tim Sutton ja jetzt ja operiert worden, wird auch lange ausfallen. Auch da ist hier WM sogar in Gefahr. Da muss man mal einfach gucken, wie sich Lemgo ja wieder fitter werden, wieder ein bisschen mehr Leute hin zusammenzukriegen. Wenn wir über schlechte Quote sprechen, müssen wir natürlich auch über Adam Lon sprechen. 3 von 11 für einen Rückraumspieler ist das wirklich eine absolut unterirdische Quote. Muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Also da auch da merkt man, ja, er braucht noch so ein bisschen Zeit, glaube ich, um einfach an die Bundesliga zu gewöhnen, an die Härte, wie das Spiel abläuft und so weiter. Das ist voll in Ordnung, aber trotzdem, es ist natürlich dann eine viel zu hohe Wurfanzahl, die er sich dort nimmt.
Ja, definitiv. Dazu kommen noch 2 technische Fehler. Also ja, definitiv ein sehr gebrauchter Tag für ihn. Mal schauen, wie er dann sich im nächsten Spiel schlägt, ob er sich da irgendwie ja rehabilitieren kann. Aber ansonsten, ja, David Schmidt gut gespielt mit 6 Toren bei 8 Versuchen im rechten Rückraum bei Stuttgart. Auf jeden Fall ein Lichtblick. Aber ansonsten, ja, ich denke, abschließend kann man da sagen, für beide Mannschaften können hier nicht wirklich zufrieden rausgehen.
Jetzt denke ich auch, beide Mannschaften wollen eigentlich unbedingt den Sieg haben, zumal beide dann keine einfache Aufgabe nächste Woche dann haben. Stuttgart muss nach Magdeburg, Lemgo muss nach Leipzig, also schwere Auswärtsfahrten für beide Teams. Deswegen wäre der Sieg dort gegen die direkten Konkurrenten natürlich sehr, sehr gut gewesen. Am Ende, wie gesagt, 26 zu 26, Punkteteilung aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeit dann vielleicht dann noch gerechtfertigt. Wie gesagt, Sieg wäre für beide Mannschaften mit Sicherheit besser gewesen. Kommen wir zu einem weiteren Spielthema, was vielleicht etwas deutlicher erwartet, muss man, glaube ich, ganz ehrlich zugeben. Leipzig gegen Barling. Barling gute Leistung gezeigt, immer wieder, aber natürlich Leipzig aufgrund der starken Form eigentlich der Favorit in dem Spiel gewesen. Aber sie haben sich sehr, sehr schwer getan. Gerade in der ersten Halbzeit nur 10 Tore erzielt gegen Barling. Also da haben sie echt Probleme gehabt.
Ja, 10 zu 14 stand es da zur Pause. Das war auf jeden Fall eine wirklich ganz, ganz schwache erste Hälfte der Leipziger. Auch hier das Thema Torhüter, eigentlich keine Torhüterleistung. Beide Torhüter mit 3 Paraden bei 19 bzw. 20%. Dagegen auf der anderen Seite Wladimir Bosic, 10 Paraden, 30% mit einem sehr, sehr guten Spiel. Ja, aber die Leipziger konnten es dann noch umbiegen. In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich ein offenes Spiel, immer mal wieder die eine Mannschaft mit ein, zwei Toren vor und dann wieder die andere. Und am Ende konnten sich die Leipziger dann auf 3 Tore absetzen und so für die Vorentscheidung sorgen. Barling konnte jetzt am Ende nochmal auf ein Tor rankommen, aber das war dann auch nicht mehr als nur Ergebniskosmetik.
Ja, das stimmt. Lass uns halt ein bisschen auf so ein, zwei Themen eingehen. Jetzt hat Leipzig bekannt gegeben und sie haben gestern das Spiel verloren mit Marc Esche, den Linksaußen. Er hat sich wohl einen Kreuzbandriss zugezogen im Training. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, soll entsprechend operiert werden. Und da kommt jetzt natürlich die Frage auf. Ja, soll sich wieder Raul Santos zurückkommen? Er spielt ja noch bei den Leipzigern und ist vor der Saison in die dritte Liga diskreditiert worden. Jetzt natürlich für ihn die Chance da, sich den Platz zurückzuerobern.
Ja, vor allem, weil André Haber ja auch vor der Saison jetzt auch nicht negativ über ihn so gesprochen hat. Also er hat ja gesagt, dass man drei wirklich links außen auf einem Top-Niveau hat und ja, aber dann sich gegen Raul Santos entschieden hat und ihm gesagt hat, gut, du wirst dann wahrscheinlich keine Einsatzzeiten bekommen. Wenn man nach der Logik geht, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass er jetzt wieder in den Profikader und zur ersten Mannschaft aufrückt. Ja, ich bin gespannt, ob Raul Santos da jetzt unbedingt so interessiert dran ist, weil die Zeichen standen ja schon auf Abschied danach, nach der Entscheidung. Wird man dann sehen in den nächsten Tagen. Ja, gestern war er noch nicht mit dem Kader. Mal schauen, wie es dann beim nächsten Spiel aussieht, aber eigentlich würde ich davon ausgehen.
Ja, bin ich auch von ausgegangen, muss mal genau gucken, war ja letzte Woche Samstag in der dritten Liga auch nicht im Kader in Gelnhausen. Mal gucken, wie es dann dort aussehen wird, ob er dann wirklich die nächste Woche Donnerstag in im Spiel gegen Lemgo dann im Kader stehen wird und der Mannschaft dann ja entsprechend helfen kann. Gucken wir vielleicht auf die Ballänger hier raus, da habe ich mir mal aufgeschrieben, Tim hatte Sky vorher getitelt, das sind ja die Gallier von der Alp, wir kennen es ja. Und da haben sie Asterix, Lukas Saueressig und Obelix Marcel Niemeyer genommen. Fand ich eine sehr, sehr spannende ja, Symmetrie oder spannendes Bild, sagen wir es mal so, die sie dort aufgezeigt haben. Wie stehst du dazu? Ich fand es ein lustiges Gimmick, aber ja, gut, es ist halt witzig. Keine Ahnung.
Ja, ist natürlich immer eine schöne Vorlage damit, aber ich meine, Lukas Saueressig mit seinen 1,93 ist ja jetzt nicht so klein. Also ich glaube, da zum Beispiel so ein Jonas Schock mit seinen 1,81 hätte da vielleicht eher als Asterix gepasst, aber nun gut. Ja, schön für die Vorberichte braucht man anscheinend noch ein bisschen Content. Von daher, ja, schöne Idee, aber gut, ist jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so wichtig.
Ja, das glaube ich auch, wenn wir mal gucken, die Tore, die er erzielt, haben wir jetzt nicht so viele. Eigentlich Marcelinho ein besser Torschütze, nur kein einziges Tor geworfen, nicht aber einen einzigen Versuch gehabt. Also wir haben relativ wenig Spielzeit gesehen. Saueressig 3 von 5, eine Vorlage in Ordnung gewesen von das Spiel her. Und da muss man ja auch zugeben, bei Balling, das dürfen wir nicht vergessen, Tim, ist jetzt Diego Oliveira unter der Woche weggegangen. Das heißt, er war nicht mehr mit den Leipzig mit dabei. Ja, da wollte man ihm wohl ein bisschen mehr Spielzeit geben, weil er die einfach nicht bekommen hat in Balling.
Genau, und jetzt spielt er beim HSC Sur Aarau und ja, es ist, ich denke mal, für ihn das Beste, wenn er da wirklich in Balingen dann die Spielzeit nicht bekommt. bringt es ihm ja auch persönlich nicht viel. Jetzt kann er der Schweizer Liga da ja bei einem, ich glaube, Mittelfeldteam seine Spielzeit aufwerten und bekommen und mal schauen, ob er sich dann dadurch vielleicht wieder empfehlen kann, in der nächsten Saison zum Beispiel wieder irgendwie zurück zu einem Bundesligisten oder auch in die zweite Liga zu wechseln.
Ja, schauen wir mal, wie es sein wird. Wie gesagt, die Anlagen finde ich von ihm sehr, sehr gut. Habe ich damals gesehen in der zweiten Liga, dass es echt viel Potenzial auf jeden Fall vorhanden ist. Natürlich ist ein Schritt von der zweiten in die erste Bundesliga, zumal auch in der zweiten ja nicht unbedingt immer Stand gespielt hat, nicht so ganz einfach, war auch da ein bisschen verletzt. Also von daher wünsche ich ihm das Beste und ich denke, dass, glaube, dass wir ihn auf jeden Fall nochmal sehen, wenn in der Bundesliga ist so ein Gefühl, wenn er konstant sein Niveau zeigen kann, ist er auf jeden Fall ein Mann, der in der Bundesliga auch für Furore sorgen kann. Ja, Tim, bevor wir jetzt in die Pause gehen, wollen wir uns auf jeden Fall noch mit einem weiteren Team beschäftigen, das auch in der Woche im Einsatz gewesen ist, aber nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League. Die SG Flensburg-Handewitt wieder gewonnen, muss man zugeben. Also das haben sie wieder gut hingekriegt, aber sie haben sich wieder sehr, sehr schwer getan gegen Zagreb, haben wirklich unterirdisch offensiv gespielt. Also 17 Gegentore kassieren, das ist wirklich aller Ehren wert, aber selbst um 20 zu erzielen gegen Zagreb, die bisher von allen abgeschossen wurden, da muss man sich schon die Frage stellen, was ist los, Flensburg?
Ja, definitiv. Also du hast gesagt, man ist jetzt zwar weiterhin ungeschlagen in der Champions League mit 27 Punkten, aber ja, das war wirklich kein schönes Spiel. Also das erste Flensburger Tor nach 7 Minuten, 5 Minuten vor der Pause, erst 6 Tore geworfen, konnten dann mit einem 4-0-Lauf noch immerhin 10-10 in die Halbzeit retten. Also wirklich unterirdische erste Halbzeit und viel besser wurde es in der zweiten Halbzeit auch nicht. Also Zagreb ist eigentlich kein Gegner, der mit Flensburg auf Augenhöhe spielen sollte. Also das war wirklich einfach nur eine ganz, ganz schwache Leistung. Ja, 17 Gegentore sind gut. Benjamin Buric war auch wieder in guter Verfassung, aber 20 Tore, das hat auch Mike Machulla dann später nach dem Spiel gesagt, vor allem zu Hause, das ist einfach komplett unterirdisch. Wir reden häufiger darüber, dass es im Moment ja so eine kleine Krise ist in Flensburg. Ich sag mal so, wenn sie dann die Spiele trotzdem noch gewinnen, ist es immerhin noch ein bisschen ertragbarer, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, das sieht auf jeden Fall im Moment echt nicht stark aus da.
Nee, es sieht wirklich nicht stark aus, denn es hat sich ja auch schon auch angezeichnet in der Bundesliga, haben sie ja auch gegen gegen Hannover auch nicht so viele Tore erzielt. Wenn man es mal guckt, Magnus Röth wird ja einer der besten Spieler, würde ich sagen. 1 von 8, wie gesagt, kann da auch mal entsprechend mit passieren, aber ich finde einfach, manchmal funktioniert einfach nicht. Michael Jurecki ist bisher auch noch nicht so angekommen. Ich finde, das passt noch nicht so ganz. Und auch die Wurfquote insgesamt ist mit 60,8% in der Bundesliga nur im Mittelfeld. Also da hat man eigentlich vom Potenzial her ja viel, viel mehr drinne, eigentlich viel, viel mehr möglich. Und da muss auf jeden Fall diskutiert werden, was dort im Moment das Thema ist, warum es nicht läuft im Angriff, was es da einfach hakt, weil es ist halt schwierig, weil du hast halt so viel Potenzial und hast jetzt schon genauso viel Minuspunkte wie die ganze letzte Saison und eigentlich hast du nur 2 Spieler verloren. Hat man das dann vielleicht doch ein bisschen unterschätzt, wie wichtig diese Spieler sind und hat man vielleicht mit Jurecki einen falschen Spieler geholt?
Also sagen wir mal so, ich finde, ja, Michael Jurecki ist ja sowieso nicht als Lauge-Ersatz zum Beispiel gekommen. Er ist ja einfach nur schon eher als Karlsson-Ersatz in dem Sinne, dass er einfach Golla zum Beispiel in der Abwehr dann entlasten soll, gekommen. Aber ich weiß nicht, ich finde, er hat noch nicht wirklich das geliefert, was ich mir irgendwie erwartet hatte. Also da er ja auch nicht komplett unbekannt ist in der Bundesliga, hätte ich schon gedacht, dass er jetzt auf jeden Fall auch, wenn er spielt, dann seine Minuten effektiv nutzt und eigentlich ein sicherer Torjäger zumindest ist und dann auch in der Abwehr sein Mann steht. Aber ja, also ich sehe da auf jeden Fall noch deutliches Potenzial bei ihm nach oben und er hat ja auch länger unterschrieben, ich glaube 2 Jahre. Von daher, ich denke mal, ich hoffe mal für ihn auch und für die Flensburger, dass er in den nächsten Monaten ja seine Leistung steigern kann. Ich weiß nicht, vielleicht hat man es unterschätzt, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Man weiß ja eigentlich, wie wichtig Rasmus Lauge in der Offensive war in den letzten Jahren und auch in der Defensive. Ich finde, Karlsson, da wusste man mit Golla, mit einem Halt, hat man da wirklich gute Leute, die zumindest in den meisten Spielen der Saison auf ein ähnliches Niveau kommen können in der Abwehr. Dass es nicht in allen Spielen klappen kann, ist ja auch klar. Dafür ist Karlsson einfach zu gut gewesen und dafür ist er zu erfahren halt auch gewesen. Aber ja, in der Offensive hat man sich, denke ich mal, einfach auch mehr erhofft von Jim Gottfriedsson zum Beispiel, der meiner Meinung nach bisher auch noch nicht so gut spielt, wie er spielen sollte.
Ja, also ihr merkt, es klappt noch nicht so ganz. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen auch mal Wurfquoten angucken. Michael Jurecki 44,44%, 4 Würfe, 5 Fehlwürfe und auch Jim Gottfriedsson auch ähnlich, genau die gleiche Quote, 20 Würfe, 25 Fehlwürfe. Also da läuft es noch nicht so ganz zusammen, muss man auch zugeben. Jetzt haben wir es natürlich noch mit verloren, auch die Quote von Mario Steinhäuser mit 55,56%, absolut unterirdisch. Auch die Quoten von dem Jöndal mit 63% und Lasse Svensson mit 68% ist für Außenspieler schon eher eine schwächere Quote. Also was sie da teilweise weggeworfen haben, das ist wirklich, ja, sehr, sehr fragwürdig, muss ich zugeben. Da muss, glaube ich, viel getan werden, muss, glaube ich, viel gesprochen werden. Da muss einfach dann gearbeitet werden. Ich glaube, es ist einfach nur ein Kopfthema. Hat man mit Simon Holt verlängert bis 2023. Fand ich auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, Tim. Und damit sieht man wieder, sie planen langfristig mit vielen jungen Spielern. Jetzt muss es halt nur wieder dann klappen, dass es vor dem Tor ein bisschen abgezockter wird.
Ja, definitiv. Was ich interessant finde, ist, dass 8 Spieler aus dem Kader jetzt mit Verträgen bis 2022 oder 2023 ausgestattet sind. Nach dieser Saison laufen nur 3 Verträge aus von Glandorf, Jepson und Versteinen. Also ja, die langfristige Planung bei Flensburg ist echt beeindruckend und ist auch das komplett Richtige. Nur so kannst du oder nur so sind sie auch Meister geworden mit einem eingespielten Team. Und das wissen sie, das weiß Dirk Schmeschke und auch Mike Machulla sicherlich. Und ja, da sind sie, denke ich mal, auch auf einem guten Weg in den nächsten Jahren mit dem vorhandenen Potenzial und dem Spielern, die ja noch dazukommen, Franz Semper im nächsten Jahr zum Beispiel, sich da, denke ich mal, auch über die nächsten Jahre weiterhin oben festzusetzen und jedes Jahr vielleicht mit Kiel dann um die Meisterschaft zu spielen. Von daher, ja, wie gesagt, mal gucken. Ich denke aber, Mike Machulla wird in den nächsten Tagen und Wochen die richtigen Worte finden, um die Mannschaft da offensiv auch wieder in die richtige Spur zu bringen. Es hat ja auch schon ganz gut funktioniert, zum Beispiel mit den 30 geworfenen Toren gegen die Löwen. Das ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Also von daher, ja, mal abwarten. Aber solche Spiele sollte man zum Beispiel gegen andere Gegner in der Champions League sich auf gar keinen Fall erlauben.
Nee, sollte man sich auf keinen Fall. Doch ein Wort, ich glaube, Simon Jepson kann gut passieren, dass er keinen neuen Vertrag kriegt. Ist so ein Gefühl, was ich habe. Kriegt relativ wenig Spielzeit. Ich glaube, man ist noch nicht so ganz glücklich mit seiner Entwicklung. Aber das ist dann ein anderes Thema. Da werden wir natürlich genau darauf aufpassen. Jetzt haben sie noch 17 Spiele bis Saisonende, also bis Jahresende. Also noch ein enormes Pensum, was sie erfüllen müssen. Da können sie also viel Selbstvertrauen sammeln, um dann ja erfolgreich die weiteren Spiele zu gestalten. Mal gucken, ob sie sich dann offensiv wieder in den Griff bekommen. Wie gesagt, momentan schon so viele Punkte verloren wie letzte Saison in der ganzen Saison. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird in der Champions League und in der Bundesliga. Machen jetzt die kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn wir schauen natürlich auf die Woche voraus, haben noch einige andere Themen und wollen natürlich noch einen kleinen Nachruf machen für den verstorbenen Nationalspieler. Also bleibt dran, hier bei Anlauf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Und wir wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen uns jetzt ein bisschen mit so einer kleinen Vorschau beschäftigen auf die kommenden Spiele, die anstehen am Wochenende und wollen da, wo wir gerade schon über Flensburg gesprochen werden, vielleicht direkt werfen den Blick auf das Spiel Minden gegen Flensburg-Handewitt. Das Spiel, wir haben mit Flensburg schon gesprochen, Minden mit keinem guten Start und jetzt kommt heute die Nachricht von der Mindener Tagblatt rein, dass wahrscheinlich das einer der letzten Spiele in der Halle sein wird, denn so sieht es aktuell aus. Die Kappe-Halle wird wohl zum 31. Dezember diesen Jahres geschlossen werden.
Ja, so sieht es im Moment aus. Das war ja oder stand ja jetzt schon einen gewissen Zeitraum im Raum. In den letzten Wochen und Monaten wurde das ja auch immer mal wieder angesprochen. Da war man ja dann noch in Verhandlungen irgendwie mit dem Kreis oder mit der Stadt in Minden und Umkreis. Ja, für Minden ist das natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation jetzt. Die einzige Bundesliga-taugliche Halle in der Gegend ist in Lübbecke. Und ich sag mal so, dass die beiden Vereine sich jetzt nicht gerade lieben, ist bekannt. Von daher, ja, da dann beim Rivalen seine Heimspiele austragen zu müssen, wäre, ich denke, sowohl für den Verein als auch für die Fans, ja, irgendwie, ja, das Letzte, was man möchte. Aber eine andere Alternative würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehen, außer dass sie dann, keine Ahnung, noch weitere Wege irgendwie quer durch Deutschland für ein Heimspiel reisen müssen. Aber das kann ich mir eigentlich noch weniger vorstellen. Aber ja, auf jeden Fall wirklich eine bittere, bittere Sache.
Das ist auf jeden Fall eine sehr bittere Sache. Ich weiß auf jeden Fall, dass auch mal über Hannover diskutiert worden war, aber es ist auch natürlich eine gewisse Fahrzeit. Vielleicht in Bielefeld eine Option, dann hast du vielleicht noch Lemgo, wobei ich glaube, ob da eher ungern spielen möchtest. Also so eine richtige Option ist es ja nicht. Und wir hatten es ja auch schon, Geschäftsführer Markus Kalusch hat es ja schon gesagt vor ein paar Wochen, dass diese ganze Sache einfach sehr existenzbedrohend für den Verein ist. Und natürlich ist es die große Frage, wenn du keine Halle mehr hast, dann kannst du halt einfach dann irgendwie nicht mehr spielen, weil einfach dann die Reisekosten zu hoch sind. Du kriegst auch die Zuschauerkosten nicht rein, weil einfach die Fans ja auch nicht mehr bereit sind, dann jetzt ich zum Beispiel nach Hannover zu reisen, um das Heimspiel anzusehen. Also von daher ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir genau beobachten werden oder beobachten müssten, wenn wir uns aufs Sportliche angucken, Tim. 3 Siege, 4 Niederlagen, Platz 11 momentan für Minden. Auch wenn sie ganz solide dasteht, sieht es trotzdem eine klare Ausnahme in dieser Partie.
Ja, definitiv. Auch wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Flensburger jetzt nicht in der absolut besten Verfassung sind, in der sie sein könnten. Aber im Normalfall sollten die Flensburger das Spiel siegreich gestalten können. Minden mit einem, ich denke, einem soliden Saisonstart, würde ich jetzt aber sagen. 7-9 Punkte ist okay. Aber in dem Spiel sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie sie die Flensburger da aufhalten sollen. Haben jetzt im letzten Spiel mit 3 Toren beim schwächelnden BHC verloren. Davor mit 2 gegen Lemgo gewonnen. Dann wieder davor mit 3 in Göppingen verloren. Also es ist immer so ein, es sind enge Spiele vor allem gewesen. Aber ich denke, gegen Flensburg könnte es deutlicher werden.
Und vielleicht dann auch für Flensburg eine Möglichkeit, sich wieder Selbstvertrauen zu tanken, wieder einfach eine bessere Wurfquote zu haben. Das ist vielleicht dann so ein Spiel, was man einfach da mal nutzen kann, um einfach sich mal so ein bisschen den Frust von der Seele zu werfen. Gucken wir mal drauf, wie dann das Spiel sein wird. Das könnte das eine der letzten 7 Spiele für Minden in der Kamperhalle sein, bevor sie geschlossen wird. Schauen wir mal drauf, wie die Entwicklung dort in den nächsten Wochen sind. Wir öffnen jetzt lieber den Blick zu dem nächsten Spiel, zum Spiel um 13:30 Uhr, das Topspiel also von Sky, das Spiel HC Erlangen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Erlangen jetzt knapp verloren gehabt gegen Göppingen mit daheim mit 23-26 und auch mit den Rhein-Neckar-Löwen kommt jetzt ein Gegnerteam, der noch stärker einzuschätzen ist, momentan auf Platz 3 steht und ich denke, das sollten sich die Rhein-Neckar-Löwen eigentlich nicht nehmen lassen.
Ja, würde ich auch von ausgehen. Ähnliche Ausgangspositionen, Erlangen mit einem 9-7 Saisonstart. Soweit ganz gut. Haben mit Lichtlein und Katsianis ja wirklich 2 sehr starke Torhüter hinten drin, aber haben sich jetzt zweimal gegen die beiden Aufsteiger schwer getan. Gegen Balingen mit 2 Toren gewonnen, gegen Nordhorn mit 1 Tor nur gewonnen. In Stuttgart verloren, knapp gegen die Eulen gewonnen. Also ja, die Ergebnisse sprechen jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie gegen die Rhein-Neckar-Löwen für eine Überraschung sorgen können. Und die nächsten Spiele für Erlangen, das ist ein ordentliches Programm. Danach in Melsungen, dann gegen Magdeburg beim BHC und gegen Kiel. Das ist auf jeden Fall wirklich ein starkes Programm im Moment in den nächsten Wochen.
Ja, umso besser, dass wir aktuell ein bisschen mit positiven Punkten dastehen, 9-7, wie gesagt, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, sogar am Donnerstag wären es 11-5 gewesen. Noch ein Blick natürlich auf die Rhein-Neckar-Löwen, Tim, denn dort wurde bekannt gegeben, dass man einen neuen Partner hat aus Japan und dafür kommen auch direkt 2 Spieler aus Japan, von dem japanischen Erstligisten, Rekordmeister sogar, und die sollen erstmal ein bisschen Einsatzzeit schnuppern in der zweiten, bekommen erstmal nur einen Vertrag bis Sommer 2020 und sollen einfach lernen, würde ich sagen.
Ja, richtig. Zum einen wechselt der 23-jährige Satoru Goto und der 24-jährige Naoyuki Shoji nach Mannheim. Wie gesagt, sie kommen erstmal in der zweiten Mannschaft, also in der dritten Liga, zum Einsatz. Haben einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Das ist übrigens der Verein, bei dem auch Dago Sigurdsson schon gespielt hat zu seiner Zeit in Japan. Ja, ich weiß nicht. Also es ist ein interessantes Zeichen, dass ein japanisches Pharmaunternehmen Interesse hat, bei den Löwen einzusteigen oder zu kooperieren. Ich denke, bringt den Löwen auch noch mal ein bisschen was an Geld rein, was ja auch für sie schon mal nicht schlecht ist, auch wenn sie davon jetzt sowieso ja nicht gerade wenig haben, denke ich mal. Aber ansonsten, was die beiden Spieler angeht, ich denke, die werden dann im nächsten Sommer wahrscheinlich auch dann wieder zurück nach Japan gehen, ohne sie jetzt gesehen zu haben, aber würde ich jetzt mal von ausgehen.
Ja, ist auch so mein Gefühl. Also es ist irgendwie so ein schönes Nice to Have irgendwie, ja, man gibt den Spielern irgendwie so Chance, sich mal im europäischen Handball zu beweisen, aber sagen wir ganz ehrlich, die Einsatzzeiten werden wahrscheinlich auch in der dritten Liga eher gering sein. Also da glaube ich jetzt nicht, dass die beiden da so eine große Rolle spielen werden und dort ja irgendwie Stammspieler werden. Das werden wir vielleicht ein bisschen genau beobachten. Durch Geschichte sind wir ja so immer sehr zweifelhaft gesehen. Bin auch jetzt nicht unbedingt so der Fan dafür, dass man eine Kooperation oder einen Spieler rüberholt. Aber ja, Neckler, dann bist du entschieden, wenn es jetzt auch entsprechend gut bezahlt dafür von Wakunaga Pharmaceutical Co. Lte. Also von daher, ja, gucken wir mal drauf, wie das Ganze laufen wird. Werfen einen Blick auf die nächsten Spiele. 16 Uhr, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, das Spiel, Tim. Hessen Derby, Wetzlar gegen Melsungen. Beide sehr, sehr gut gestartet und Melsungen hat schon bewiesen, sie können mal stolpern und gerade Wetzlar daheim haben sie schon Magdeburg geschlagen. Also von daher muss Melsungen sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, ich denke, sie sind gewarnt durch die Ergebnisse der letzten Wochen und der Anfangsphase in dieser Saison. Ja, Wetzlar 9 zu 7 Punkte, Melsungen 11 zu 5 Punkte. Also bei einem Wetzlarer Sieg wären sie punktgleich. Das wäre natürlich ja nochmal eine wirklich sehr, sehr starke Sache für die Jungs aus Wetzlar. Ja, es sollte auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden. Ich denke, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Till Klimke. Ich denke, wenn er gut hält, dann hat Wetzlar auf jeden Fall eine Chance hier auf eine ja, kleine Überraschung. Melsungen hat sich in den letzten Wochen gefangen, haben Hannover als erstes Team geschlagen. Das muss man natürlich auch noch sagen und auch relativ deutlich mit 6 Toren. Von daher in dem Spiel natürlich Kai Häfner groß aufgetrumpft mit 7 Toren bei 12 Versuchen. Ja, ich bin gespannt, ob sie jetzt den Aufwärtstrend anhalten können. Haben jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen, darunter gegen Magdeburg und die Löwen in Leipzig und gegen Hannover. Also ja, Melsungen für mich leicht favorisiert, aber ja, Derbys haben da natürlich auch immer wieder ihre eigenen Gesetze, wir wissen es. Und Wetzlar hat ja auch gezeigt, wie gesagt, dass sie auch gegen solche Teams dann durchaus auch mal für Überraschung sorgen können.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf das Torhüter-Duell. Klimke gegen Simic ist auch sehr, sehr stark gewesen und wird ziemlich, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen sein. Auch gerade so, glaube ich, so linke Mittelzunger Seite muss auch noch so ein bisschen nach vorne kommen. Julius Kühn ist auch noch nicht so wieder ganz in der Verfassung, die er vor seiner Verletzung gewesen ist. Also von daher gibt es ein paar interessante Geschichten, die man mit Sicherheit beobachten kann dort in diesem Spiel. Spannendes Spiel wird es auch in Hannover geben, denn der Tabellenführer, du hast gesagt, hat schon das Spiel verloren und empfängt jetzt Magdeburg, den nächsten harten Brocken, der jetzt zu Gast kommen wird. Morten Olsen ist noch nicht wieder soweit fit, also es ist noch nicht so ganz sicher, ob er spielen wird gegen Magdeburg. Selbst mit ihm wird es trotzdem eine schwere Aufgabe, Tim.
Ja, vor allem weil Magdeburg einfach das Spiel, also Magdeburg kann sich keine weiteren Ausrutsche leisten, wenn sie noch irgendwie eine kleine Chance haben wollen, vielleicht in die Meisterschaft mitzuspielen oder ja, zumindest ins europäische Geschäft zu kommen. Stehen jetzt mit 10 zu 6 Punkten auf Platz 7. Haben im letzten Spiel gegen Göpping mit 9 Toren gewonnen. Das war sehr, sehr gut. Davor mit einem Tor sowohl in Berlin als auch in Wetzlar verloren. Das war dann wiederum mal so gar nicht gut. Von daher haben sie auf jeden Fall wirklich gehörigen Druck. Hannover kann meiner Meinung nach trotz der Niederlage jetzt in Melsungen weiterhin eigentlich frei aufspielen. Wenn jetzt Olsen auch noch fehlt, haben sie wirklich, sind sie der Außenseiter, obwohl sie Tabellenführer sind. Das geschieht natürlich auch nicht alle Tage. Von daher, ja, ich würde auch eher auf einen Magdeburger Sieg tippen, einfach weil sie es müssen. Und ja, aber ich bin gespannt. Hannover wird auf jeden Fall mit breiter Brust antreten und versuchen, ja, ihre kleine Erfolgsgeschichte hier weiter auszubauen.
Ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Mit Morten Olsen sehe ich es auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten, dass sie Magdeburg schlagen können, zumal auch die Magdeburger bewiesen haben, dass sie durchaus noch manchmal anfällig sind und mal so in so eine schlechte Phase reinschlittern können. Deswegen mal gucken, wie laut das Spiel sein wird. Auch die Torhüter wird sehr, sehr spannend sein, welche Torhüter die besten sind. Magdeburger Torhüter müssen ein bisschen was gut zu machen. Yannick Krehn, Tobias Thulin haben nicht so überragend gehalten in den letzten zwei, drei Spielen. Da müssen sie ein bisschen steigern, während die Hannoveraner sich echt gefangen haben. Die beiden Keeper, mal gucken, wie das Spiel dann ausgehen wird. Sehr spannend finde ich auch das Spiel Füchse Berlin gegen den BHC. Berliner haben sich nach einem schwächeren Start gefangen mittlerweile, aber der BHC, Tim, da läuft echt wirklich wenig zusammen. 7 zu 9 Punkte, auch offensiv viele Bälle weggeworfen, 59,08% nur die Wurfquote, damit die 5 schlechteste in der ganzen Liga. Da merkt man schon, wo der Schuh drückt.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, bisher irgendwie eine komische Saison. Im Auftaktspiel oder im zweiten Spiel gegen Melsungen unentschieden geholt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Auch gegen Kiel haben sie lange gut mitgehalten und am Ende mit 5 Toren verloren. Dann wiederum aber auch Niederlagen in Leipzig und in Lemgo jetzt im Pokal raus. Ein knapper Sieg gegen Minden. Ach, das ist so. Also man sollte ja jetzt nicht ja, aufgrund der letzten Saison, die den Standard zu hoch ansehen oder ansetzen. Von daher, wenn in Berlin, glaube ich, sind sie auf keinen Fall oder sind sie auf jeden Fall der Underdog. Und es wäre schon eine Überraschung, wenn sie hier was Zählbares mitnehmen können. Aber ja, vor allem aufgrund der letzten Saison hat man natürlich jetzt gedacht, vor allem weil sich im Kader nicht viel verändert hat, dass sie auf jeden Fall wieder in der Region auftauchen könnten, aber danach sieht es im Moment nicht wirklich so aus. Die sind im Moment Zwölfter. Ja, nach unten hin müssen sie sich im Moment noch keine wirklichen Sorgen machen. Aber ja, man sollte auf jeden Fall in den kommenden Wochen wieder die Spiele in den Spielen punkten, in denen sie auf jeden Fall punkten müssten und der eigentlich bessere Gegner sind vom Papier her. Das ist nun mal jetzt zu selten passiert bisher. Und für die Überraschung waren sie in den letzten Saisons ja immer gut. Das gab es bisher auch noch nicht wirklich. Von daher mal schauen, vielleicht ja in Berlin. Wer weiß. Aber ich kann es mir im Moment eigentlich eher nicht vorstellen, so wie die Füchse auch im Moment auftreten.
Das glaube ich nämlich auch. Die Füchse sind momentan wirklich sehr, sehr stark. Das muss man einfach ganz ehrlich so zugeben. Zumal jetzt auch Marc Koppel ja wieder zurück ist bei den Füchsen. Also von daher sieht das echt gut aus. Jusavlev ja auch nominiert für den Kretsche des Monats. Also da ist echt momentan wirklich wieder vieles richtig bei den Berlinern. Die haben sich wirklich gefangen nach diesem Aussetzer, den sie daheim hatten. Und jetzt BHC, wenn wir uns angucken, das Restprogramm jetzt nach Berlin, das ist mit Göppingen, Eulen, Erlangen, Stuttgart und auch Lemgo. Ein bisschen einfacher, da können sie mit sich noch was für Selbstvertrauen tun, ehe es dann wieder gegen Flensburg geht. Ende November, also von daher gibt es jetzt nach dem Spiel so ein bisschen wieder Möglichkeiten, Punkte zu sammeln, Selbstvertrauen zu tanken, um dann wieder in die Region zu kommen, wo man sich selbst auch sieht. Ja, Tim, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags am Sonntag. Christoph Göpping gegen die Eulen Ludwigshafen. Für Göpping eigentlich ein Must-Win-Sieg, aber wir wissen halt, zu Hause verlieren solche Spiele gerne mal, sage ich es mal so.
Ja, richtig. Die Eulen haben jetzt auch ja schwierige Saison bisher für sie. Einen Saisonsieg bisher, der aber gegen Leipzig, was auf jeden Fall jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber ja, die letzten Spiele mit 4 Toren gegen Stuttgart verloren, mit 10 Toren in Berlin verloren, zwischendurch im Pokal immerhin weitergekommen, mit einem Tor in Hamm gewonnen. Ja, ich bin gespannt. Also wir hatten ja die letzten Wochen auch darüber geredet, dass für Göppingen jetzt so die Spiele sind, in denen sie auf jeden Fall punkten müssen. Sie haben in Erlangen schon mal gewonnen. Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt das nächste Spiel, was sie auf jeden Fall gewinnen müssen, um sich da wieder ja frühzeitig unten rauszukämpfen nach diesem schwachen Saisonstart. Von daher, ja, damit man dann wieder in ruhiges Fahrwasser kommt. Von daher mit einem Sieg kann man dann auch wieder ins gesicherte Mittelfeld hochrutschen und ich denke, das werden sie auch.
Ja, denke ich auch. Gerade müssen wir was fürs Torverhältnis zu tun. Bisher nur 202 Tore in 8 Spielen, die drittschlechteste Wert in der Bundesliga. Also von daher gibt es noch ein bisschen was an Luft zu tun. Auch Sebastian Heimer, auf ihm lasst ja ein bisschen mehr Luft, da jetzt Liskovic sich ja verletzt hat und somit muss er ja auf Rückraum links die komplette Verantwortung alleine schultern. Aber das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Man hat noch so gesehen, ein paar Fehler macht er noch mit dabei. Aufgrund eines jungen Alters soll ich mir das aber vielleicht auch ein bisschen nachsehen. Und dann mal gucken, wer dort am Ende dort Sieger sein wird. Für die Göppingen natürlich sehr, sehr wichtig, aber auch Ludwigshafen braucht auch dringend Punkte. Momentan, du hast gesagt, nur einen einzigen Sieg. Auch da liegt das Steckenpferd vorne im Angriff, nur 193 Tore geworfen, ist einfach zu wenig, die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch nicht 2 Tore erzielt hat. Deswegen ist auch da noch ein bisschen was zu tun für die Eulen und mal gucken, wie es dann ausgehen wird. Tim, zum Abschluss möchten wir noch einen kleinen Nachruf machen, denn uns hat die Nacht erreicht, jetzt am Mittwoch war es, dass der frühe Nationalspieler Jens Tiedtke verstorben ist, jahrelang Nationalmannschaft gespielt, Bundesligaspieler, sehr, sehr lang gewesen und ja, leider ist er jetzt von uns gegangen.
Ja, richtig. Nach schwerer Krankheit ist er jetzt im Alter von nur 39 Jahren, kurz vor seinem 40. Geburtstag, verstorben. Ja, du hast angesprochen, Nationalmannschaft, 64 Länderspiele, 92 Tore, auch in der Bundesliga mit 443 Spielen und 1314 Toren, also wirklich, ja, wirklich eine gute Karriere gehabt, und jetzt leider viel zu früh von uns gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir noch in erinnern, Nationalmannschaft gespielt, immer wieder. War nicht einfach zu verteidigen, auf jeden Fall, und hat auch in der Abwehr wieder alles gegeben. Also wirklich der jemand, der sich absolut reingeworfen hat und war ja auch sehr lange verbunden mit Groß-Waldstadt, hat dort, der dort 7 Jahre gespielt, bevor dann nochmal für 3 Jahre nach Western gegangen ist, 2012 bis 15, und dann nochmal abschließend nochmal in Groß-Waldstadt. Also von daher war auch eine sehr treue Seele, auch wenn er zum Anfang ein bisschen hin und her gewechselt ist, Essen gespielt, in Wuppertal, auch dann Billstedt, Schutterwald und auch sogar Wallau-Massenheim, also so alles Vereine, die momentan nicht mehr so auf der Karte, Handballkarte in Deutschland stehen, aber trotzdem absolut sympathischer Kerl gewesen, immer reingefeilt, und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. 64 Nationalspiele bestritten, 92 Tore, alles gegeben, wirklich immer wieder, also von daher wirklich sehr schön und natürlich sehr schade, dass er jetzt von uns gegangen ist. Wünschen ihm den Familien natürlich alles Gute, unser Beileid an der Stelle. Und ja, damit war es auch das von uns heute in dieser Woche. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich eine 5-Sterne-Rezension da lassen. Dann gibt es natürlich gerne aber auch konstruktive Kritik beilegen. Was können wir besser machen? Welche Themen können wir auch mal angehen? Das wäre natürlich auch sehr, sehr entspannt, das dann mal von euch zu hören, was ihr so gerne hören möchtet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.